Hello, international listeners. This episode is a German edition, so I guess for you guys it's already summer break and you will hear from me on September 15th, unless you want to practice your German. I encourage that. Bye-bye! Hi, my name is Lena Försch and I have been in love with improvised theater for half my life. Lately, however, things haven't exactly been great. Improv and I were going through a rough patch, and I need some outside help. I really want to get the spark back in the relationship. So I decided to talk to improvisers from around the globe to seek advice. How can I make up with improv? Let's find out. In dieser Ausgabe der German Edition des Podcasts spreche ich mit meiner Kollegin Nele Kiesling. Nele ist Diplom-Kulturwissenschaftlerin, sie ist Eventmoderatorin, sie ist Trainerin und natürlich auch Schauspielerin für Improvisationstheater. Sie ist in diversen Projekten unterwegs, zum Beispiel bei den Stereotypen in Bielefeld oder aber bei Kiesling und Kafka oder aber bei Mary Shelley's Mothers. Das ist ein internationales Projekt und es gibt auch ein ganz neues Projekt, das heißt die dritte Mahnung. Darüber erzählt sie auch ein klitzekleines bisschen im Podcast, also bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich freue mich sehr. Ich quatsche ja so auch total gerne mit dir. Jetzt läuft halt noch ein Mikrofon mit. Ist eigentlich genau dasselbe. Nele, ich habe ja eine Impro-Pause eingelegt. Ganz ursprünglich war das mal der Aufhänger für diesen Podcast. Er ist es natürlich auch immer noch. Es hat sich viel getan. Mich würde aber mal interessieren, Nele, auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist, ich habe überhaupt keine Gefühle mehr und 10 ist, ich bin im absoluten Liebesfeuer. Wie verliebt bist du in Impro-Theater? Gerade im Moment.
Oh, gerade im Moment. 1 bis 10. Ich würde sagen, es ist eine 7.
Ist ganz schön hoch.
Ist ganz schön hoch, ne?
Ja.
Ja, du erlebst mich auch gerade. Ich bin gerade frisch, komme gerade frisch gestern aus einer Zoom-Show. Ich habe ja so ein Format entwickelt zusammen mit Marvin bei den Stereotypen. Und wir haben für Jugend forscht gespielt und es war ein Fest, Lena.
Cool.
So, dass das, glaube ich, nochmal gerade wieder richtig nach oben gezündelt ist. Je nach Show kann sich, glaube ich, diese Zahl von Woche zu Woche verändern.
Mhm.
Ja, aber generell auch, würde ich sagen. Es pendelt immer so zwischen 5 und 9. Da
okay.
Ist schon immer eine gute Glut am Start.
Kannst du dich an die letzte 9 erinnern? War das zu Pandemiezeiten oder muss man da ein bisschen weiter in die Vergangenheit gehen?
Meine letzte 9. Nee, die ist schon vor Pandemie, würde ich sagen.
Mhm.
Die ist vor Pandemie, ja. Das war, meine letzte 9 war beim Impro-Festival in Amsterdam mit dieser Frauenformation der Internationalen, mit der ich zusammenarbeite, Mary Shelley's Mothers. Und da hatten wir eine Premiere auf dieser wundervollen großen Bühne und wir haben sehr, sehr, sehr geschwitzt vorher. Das war ein einziger großer Versuch, so. Da gab es gar keinen Plan, ob das was wird, was wir hier gerade tun. Und wir haben es echt abgefeuert. Und das war nahezu eine 10, würde ich sagen. Ja, das war richtig toll. Und das hat ziemlich lange getragen. Also diese 9-10 trägt, glaube ich, noch durch, sogar ein bisschen durch die Pandemie. So schön war das.
Und wie ist es für dich? Hattest du schon mal eine Zeit, wo ja das Feuer so sehr weg war, dass du eine Pause brauchtest oder sogar überlegt hast, ob du aufhören möchtest?
Ich wollte noch nie aufhören. Ich habe irgendwie echt das Glück, dass ich immer ganz gut schnalle, wann was vorbei ist. Also mein Quell des Impro-Glücks ist es, aufzuhören, wenn es vorbei ist. Aufzuhören, wenn es nicht mehr brennt, wenn es mich routiniert, langweilt, anstrengt, stresst oder irgendwelche anderen Sachen sich reinmischen, die dem Feuer irgendwie entgegenstehen. Von daher habe ich dann eigentlich immer aufgehört damit und was Neues gemacht.
Du lebst ja vom Impro-Theater. Jetzt frage ich mich, wenn du merkst, oh Mist, irgendwie ist das Feuer echt weg, ich brauche was Neues. Ist das was bei dir mitläuft? Oh, das ist mein Job und es gibt vielleicht gar nicht die Möglichkeit, auszubrechen aus manchen Dingen?
Also mein Job gliedert, ich bin zwar Schauspielerin für Impro-Theater, aber ich war schon eigentlich fast immer auch schon Moderatorin und Trainerin. Und dadurch, dass ich immer in dieser Dreigliedrigkeit aufgestellt war, war es immer so ein Wechselspiel. Also ich war nie nur Impro-Spielerin. Ich habe nie ein Jahr nur Impro-Theater gespielt. Ich glaube, ich würde völlig durchschallern. Es war immer so, ich habe ein schönes Impro-Projekt gemacht und dann stand eine Moderation wieder an, was ganz andere Skills verlangt hat. Und dann gab es wieder irgendein Coaching oder ein Training. Und innerhalb dessen auch immer in ganz viel Vielfalt und Unterschiedlichkeit, so dass ich da immer einen guten Ausgleich hatte, muss ich ehrlich sagen.
Wenn dir jemand ein Mäzen oder eine Mäzenin dir 100.000 Euro in die Hand drücken und sagt, Nele, leb deinen Traum. Was machst du?
Was würde ich machen? Ich glaube, ich würde mir manchmal einfach mehr Zeit lassen, Sachen zu ernten, also Projekte auszuführen, ausklingen zu lassen, also im Vor- wie Nachlauf mehr Raum haben. Und auch im Nachbearbeiten, also das, was geschaffen wurde, nochmal gemeinsam auch im Team zu beschauen, zu reflektieren und so. Das würde ich mir, glaube ich, gönnen. Ich würde aber trotzdem ziemlich nahe so weiterarbeiten wie bisher. Also inhaltlich wäre es, glaube ich, ganz ähnlich, aber mit einer anderen Entspanntheit vielleicht nochmal hier und da, wenn es keinen Gelddruck gibt, den es ja immer gibt in der Selbstständigkeit.
Ja. Ne? Ich finde es interessant, dass du den Begriff Ernten nennst. Das finde ich, irgendwie resoniert das gerade. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber die Vorstellung, dass man ein Projekt macht und sich dann bewusst die Zeit nimmt, das irgendwie nachklingen zu lassen, nachzubereiten, zu gucken, was nehme ich davon mit, was braucht man auch nicht mehr. Das ist schon echt ein geiler Luxus, um auch ein bisschen aus der Maschine rauszukommen, oder? So immer zack, 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 neues Projekt und dann geht's damit weiter und dann neue Konstellationen und neue Menschen. Ich glaube, so Raum sich lassen können, ist schon was echt Schönes.
Total. Das finde ich auch unfassbar wichtig. Und manchmal gelingt es mir, da merke ich auch, wie wertig und großartig das ist. Ich weiß nicht, kennst du dieses, oder als Kind habe ich das auch schon immer sehr geliebt, dieses Tagträumen, ne? Wenn man sich so in Geschichten rein fantasiert und so. Und ich habe ein ähnliches Gefühl, wenn ich zum Beispiel, das habe ich besonders, wenn ich Impro-Theater gespielt habe und eine ganz besondere Show gespielt habe oder so ein Flow war irgendwie, dann habe ich das oft noch am nächsten Tag, dass ich so Gänsehaut kriege und denke so, oh geil, was war das denn? Das war ja super bezaubernd schön. Es gab Flow und Special und ich merke so richtig so ein Prickeln überall. Ja, vielleicht auch so, als hätte man eine heiße Nacht hinter sich. So, dass man so denkt, so, oh geil, ich bin total erfüllt und will noch so nachkosten. Das so mit dem Sparkles, was Impro so haben kann. Aber genauso wie bei einer irren Moderation, wo ich dachte, das schaffe ich niemals. Wie soll ich das leisten, das alles zu koordinieren und diesen Raum zu halten auf der Bühne und diese Menschen alle gut aussehen zu lassen. Und dann auch da so ein Gefühl von zu haben, boah, ich bin echt stark, so, ich habe voll die Power, ich kann das, ich kann so eine Bühne halten. Und das so nachklingen lassen in so einer schönen Erschöpfung. Allein das, also rein, ja, emotional auch zu ernten, ne? Nicht nur hinterher nochmal nach Referenzen zu fragen und so. Und nochmal, ja, was war gut, was war schlecht, was nehme ich mit? Das ist auch super. Aber auch die Gefühle zu ernten, weil ich finde, dass unser Beruf so vielfältig an Gefühlen ist. Also ich gehe in solche Extremzustände, also ich auf jeden Fall, in super krasse Extremzustände, an einem Ausmaß an Energie so, dass ich, ja, manchmal nicht nur gerne erschöpft ins Nächste purzeln würde, sondern halt ernten. Klingt ein bisschen kitschig, ne? Aber es ist echt wahr.
Nee, ich kann das total gut nachvollziehen. Vor allem ist es ja auch eine Möglichkeit zu merken, wenn Dinge eben nicht stimmen. Also das, was du vorhin als deine Superpower quasi genannt hast, so dieses, ich merke, wenn Sachen nicht mehr gut für mich sind, das schaffe ich ja eigentlich auch nur, wenn ich diese Zeit habe und oder den Raum habe, bewusst nochmal nachzuspüren, wie waren jetzt diese Erfahrungen für mich und was will ich davon eigentlich? Ich glaube, dass man sich da vielleicht dann auch schneller auf die Schliche kommen kann, um Tendenzen zu bemerken, wie ich habe keine Lust mehr und ich bin irgendwie fertig mit den Nerven oder was auch immer es ist, ne?
Ja, ich finde auch, also es ist nicht immer so, dass ich super smart und weise bin, oh, ich spüre jetzt voll, das läuft in eine falsche Richtung. Gefühlt ist es auch immer schon, wenn schon Zenit überschritten ist, so. Obwohl, nein, es wird mit den Jahren besser. Ich sage früher Bescheid, zu mir selbst Bescheid sozusagen und dann auch allen anderen. Aber auf dem Weg dahin gehe ich auch ganz viel in offene Kommunikation. Also ich bin ja echt in vielen Ensembles und war auch schon in vielen Konstellationen. Und ich habe es mir total angewöhnt, schnell zu reden, ne? Also wir sind da kleine Familiensysteme, in denen wir uns befinden. Und da muss echt viel gerieben werden bei allen Konfetti-Geschmeiße, den wir da zusammen haben. braucht es viel Klarheit auch.
Was ist denn was für dich ein Ensemble ausmacht, wo du sagst, hier bin ich zu Hause, das ist so ein Familienkonstrukt, in dem ich gerne bin?
Also ich führe ja offene Beziehungen sozusagen. Ne? Mhm. Ich habe, glaube ich, gar nicht so ein richtig festes Ankommen. Ich glaube, das Ensemble für mich gibt's gar nicht. Und ich glaube, das ist für mich persönlich auch super, weil kein Mensch kann mir oder kein Ensemble kann mir all das geben, was ich dann hier und da haben will und brauche für diese Vielfalt, um nämlich nicht müde zu werden, Impro-Theater müde zu werden, zumindest bei mir. Aber um ein schönes Gefühl mit mehreren Ensembles zu haben, hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun, zu sehen, was man aneinander hat und das zu benennen, Kritik äußern zu können, auch in Schmerz zu gehen sozusagen. Und ganz, ganz wichtig ist ein gewisser künstlerischer Anspruch, so sich da auch zu reiben, den zu finden, was sind wir, was wollen wir. Und immer weiterzugehen. Also es ist mir wirklich, also Routine ist für mich, also es ist auch mal nett, aber ich halte es nicht lange aus so. Ich habe schnell das Gefühl, ich habe auch kein Prickeln mehr. Ne? Und das ist mir wichtig, bei allen Konstellationen, mit denen ich zusammenarbeite, dass es den anderen da ähnlich geht. Weil wenn man da eine unterschiedliche Meinung hat, dann clasht es, glaube ich, schnell.
Ja, wahrscheinlich geht es dann wirklich um die Werte, die man teilt, ne? Also weil ich kenne viele Leute, die sagen, für mich ist es total wichtig, eine Basis zu haben, diese eine Gruppe an Menschen, mit der ich arbeite, und ich brauche nicht viel drumrum. Ja, da gibt's ja auch kein richtig und kein falsch. Es ist ja letzten Endes einfach eine Frage der persönlichen Präferenz und wie man funktioniert.
Total. Und ich funktioniere auch in diesem Zusammenhang einfach damit, dass ich festgestellt habe, ich habe gern mehrere Ensembles oder Projekte, um verschiedene Ausrichtungen zu haben. Also ein Grundset von, wie menscheln wir miteinander, muss bei allen da sein. Und dann kann es aber auch sein, mit Marvin mache ich sehr viel mehr Comedy-based Sachen so mit bei den Stereotypen. Mit Mary Shelley's Mothers, dem internationalen Projekt, geht es um was ganz anderes. Da geht es um was Performatives geradezu, wo so ein bisschen, wo ist Nele, wo ist Performerin, ganz schön vermischt. Und mit Janis bei Kiesling und Kafka ist es quasi eine zelebrierte Freundschafts-Jam-Session, die wirklich einen sehr skurrilen Humor hat auf der Bühne, wo unsere Kulturwissenschaftsader total durchploppt auch. Und genau, und da zu merken, oh, es gibt irgendwie ganz geile, unterschiedliche Eigenheiten bei jedem Projekt. Das finde ich super. Es macht mich echt happy. Und ich dachte jahrelang, ich brauche aber doch die eine Homebase. Und das war irgendwie eine coole Entwicklung, irgendwann zu merken, ach Quatsch, brauche ich gar nicht.
Weil du gerade sagst, Kiesling und Kafka und ihr beiden, ich habe diesen NDR-Clip gefunden, den Beitrag. Gott. Ich finde den so nett, wirklich, ich habe mir das angeguckt. Ich dachte so, oh, ich will mir jetzt sofort eine Show von euch beiden angucken. Ich dachte echt so, das ist, erstmal fand ich, dass es echt ein cooler Clip war. Also auch die Person, die da irgendwie Regie geführt hat, hat, finde ich, echt auf eine sehr besondere Art und Weise eingefangen, was cooles Impro-Theater auszeichnet. Und das ist ja wirklich nicht Gott gegeben. Also insofern cool, dass es für euch möglich war, da diesen kleinen Bericht zu bekommen. Und ich finde, es macht wirklich total Lust. Und ich frage mich, Nele, was ist denn für dich das Rezept, wenn es sowas gibt, damit Leute happy aus einer Show von dir rausgehen?
Boah, Rezept weiß ich nicht so richtig. Im besten Falle war ich selber happy, weil ich glaube, es überträgt sich umgehend. Also hatte Spaß, Freude zusammen mit dem Publikum. Also was ich schon merke, es hilft überhaupt nichts für mich, wenn ich auf die Bühne gehe und ich will, dass es ganz großartig wird. Das will ich natürlich eigentlich immer. Und wenn ich nicht wirklich alle Offenheit mitbringe, die das haben muss, also für meinen Partner und fürs Publikum, dass es ganz anders sein kann, als ich erwarte. Und ich merke immer dann, es klickt, wenn ich wirklich offen bin für das, was da kommt. Und wenn ich jetzt also als Beispiel Kiesley und Kafka und ich hole, am Anfang holen wir Songtitel ein, um dann ein Konzert, ein Abschiedskonzert zu spielen. Das heißt, wir sind in ganz starken, fast 20-minütigen Kontakt mit dem Publikum und quatschen mit denen, wer wir sind und was für Songtitel und so weiter. Und dann kommen vielleicht Vorgaben, wo ich denke, boah, echt Leute? Boring oder ist nicht inspirierend oder so, nicht mein Geschmack. Und dann wirklich auf die Suche zu gehen, im Kontakt mit den Leuten, denen auch zu sagen, boah, okay, guck nochmal, was könnte uns noch inspirieren? So, sag doch, ich brauche was Emotionaleres. Oder also mich zu formulieren, was ich will, damit man so in so eine Kommunikationsstrategie miteinander kommt. Weil nur da zu sitzen und Leute sagen, ja, Sauna, wir kennen ja den Klassiker, da kann man schnell die Augen verdrehen. Aber man kann ja auch versuchen, mit denen nochmal wirklich ins Gespräch zu kommen, zu gucken, ja, okay, cool, was geht noch? Ihr könnt mehr, so.
Also sein Publikum auch zu fordern auf eine Art.
Sein Publikum zu fordern, denen die Chance zu geben, dich wirklich kennenzulernen, mhm, und auch andersrum, weil man ist ja beim Impro oft so schnell, will man kreativ und witzig sein oder provozieren oder so, auch wenn man im Publikum sitzt, verstehe ich ja auch voll, lädt ja auch dazu ein und darüber hinaus noch zu kommen. Und das finde ich immer einen wahnsinnigen, spannenden kommunikativen Akt. Ja. Oder auch so ein Akt von, wie viel zeige ich von mir? Ich habe immer das Gefühl, also klar, es ist nicht Nele, die sonst auf dem Sofa sitzt, aber wenn ich wirklich viel gebe, dann kriege ich echt eigentlich fast immer viel zurück. Mhm. So, und dieses Risiko wirklich einzugehen und zu sagen, so, ich bin jetzt voll und ganz bei euch und ich baller euch mein Herz um die Ohren. Und wenn ihr damit nicht umgehen könnt, dann ist das schade, aber ich habe es echt versucht. So. Ja. Danach muss man wieder ganz gut einsortieren, aber ich glaube, das wäre so mein einziges Rezept, wirklich voll und ganz da reinzugehen.
Ja, du hast vorhin auch gesagt, ne, ohne Erwartungen, also wirklich zu versuchen, sich auf das einzulassen, was kommt. Das ist natürlich, also bezieht sich natürlich aufs Publikum, genauso aber auch für die Leute, mit denen man auf der Bühne steht letzten Endes. Das ist ja alles sehr unkontrollierbar. Ist was ich tatsächlich merke, nicht immer hundertprozentig leicht finde. Es kommt total auf den Kontext an.
Total
auf den Kontext. Also wenn ich zum Beispiel in Würzburg einen Maestro spiele und da stehen 14 Leute auf der Bühne und die haben ein ganz unterschiedliches Niveau. Eine Person spielt gerade vielleicht ihre allererste Show und dann gibt es irgendwie die alten Hasen, die schon sehr, sehr lange mit dabei sind. Das liebe ich. Das mag ich wirklich unglaublich gern, weil der Rahmen so klar gesteckt ist. Ne? Mhm. Und dann gibt es Shows, wo ich einen anderen Anspruch habe, weil ich denke, wir müssten doch eigentlich, wir kennen uns so gut, wir sind gut eingespielt, wir mögen uns gerne. Was ist jetzt eigentlich gerade das Problem? Warum kommen wir hier nicht zusammen? Oh, und dann merke ich, dass ich manchmal damit struggle, komplett ohne Erwartungen zu sein. Aber mein Ziel wäre auf jeden Fall genau das, auch mit den Mitspielern, Mitspielerinnen leben zu können, zu sagen, okay, fuck it, jetzt ist halt die Situation, wie sie ist. Jetzt schauen wir halt mal, wie wir eine geile Show machen. So.
Auf jeden Fall. Also das kann ich total nachempfinden. Es ist ja auch nicht so, dass ich das nicht auch noch hätte und so, ne? Mhm. Aber es gibt manchmal so einen Umschwungmoment. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wo man auf einmal so merkt, so, oh, jetzt ist egal. So, jetzt bin ich irgendwie echt hier in diesem Moment mit euch allen. Mhm. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier loslegen können, so, wie wir zusammenkommen
können. Ja, kenne ich auf jeden Fall. Und es ist ja, also manchmal ist es ja auch sehr überraschend, ja, in einem Moment, wo man gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass man das Ruder umreißen kann, dass man dann merkt, oh cool, was denn jetzt passiert? Geil, jetzt sind wir irgendwie alle auf demselben Trichter.
Was ich immer merke, das ist aber wahrscheinlich auch sehr individuell, bei mir ist es so, ich brauche von einer Show möglichst noch Momente der Entspannung und der absoluten Harmonie und es muss zwischen mir und meinen Leuten, mit denen ich auf der Bühne bin, irgendwie sauber sein, also irgendwie gut sauber sein, das klingt da. Also eine schöne Kommunikationshygiene. Naja, einfach, ne, dass man irgendwie gut ist miteinander. Mhm. Weil ja, wir bilden die Welt von hinten, die kommt irgendwie auf die Bühne total, mit ein bisschen mehr Präsenz, aber genau das ist es. Und dafür setze ich mich auch überall immer sehr ein, zu gucken, dass das irgendwie läuft. Und manchmal ist das halt nicht so, da müssen wir dann halt durch. Aber das ist schon mal so eine super Voraussetzung, finde ich.
Ja.
Geht dir das auch so?
Auf jeden Fall, absolut. Jetzt denke ich aber gerade an so einen Moment, aber es ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes, aber wir haben, das ist Jahre her, das ist bestimmt 10 Jahre her, da haben wir eine Show gespielt im Kairo, in Würzburg und Norbert vom Kaktus, ein Kollege von mir, war mit dabei und ich habe kurz vorher mich mit meiner Mama, glaube ich, gestritten oder ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich sie irgendwie angepumpt habe und ich war wirklich irgendwie, das war wirklich doof von mir. Und ich habe mich auch bei ihr entschuldigt, aber irgendwie hat mich das ganz arg noch belastet. Und dann musste ich weinen. Und es war wirklich 5 Minuten vor der Show. Und es war eigentlich ganz cool, weil der Norbert dann zu mir sagte, Lena, ja, dann hast du jetzt halt geheult. Gut, und jetzt gehen wir mal und machen eine Show. Also irgendwie fand ich das auch ganz cool. Aber das ist natürlich nicht zwischen uns. Das ist natürlich vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Aber was mich da total entlastet hat und offensichtlich sehr auch in Erinnerung geblieben ist, wenn mir das jetzt auch gerade nochmal kommt, also ist das, alles, was da ist, ist halt nun mal jetzt gerade da. Ich kann es nicht rumbiegen und sagen, okay, woo, und jetzt die Freude und jetzt nochmal. Also das ist das, was mich tatsächlich eher oft anstrengt. Wir machen jetzt nochmal vor der Show ein richtig geiles Warm-up.
Um Gottes Willen.
Und jetzt spielen wir mal hier im Akkord nochmal Namensklatschen oder 3 Dinge. Oh, ich kann das, kann mir auch mal Spaß machen, aber ich merke auch, es gibt so einen Punkt, wo dann echt so ein Overkill einsetzt und wo ich mich eher eben aus dem Kontakt rausschmeißt.
Ja.
Und ich irgendwie diese ganze Energie, die jetzt bei mir losgekommen ist, nicht mehr gebündelt kriege und dann auch nicht wirklich bei den anderen sein kann. Weiß nicht, ob es dir da ähnlich geht.
Oh, da geht's mir total ähnlich, absolut. Ne? Dieses, was glaube ich, also ich vor, keine Ahnung, vor 15 Jahren habe ich mich, glaube ich, gefühlt vor den Shows mehr ausgepowert als währenddessen.
Total.
Wahnsinnige Warm-ups irgendwie. Nee, das ist auch auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir, das ist auch nicht, dass ich meine, sondern für einen guten Kontakt zu sorgen. Ich glaube, das bringt es auf den Punkt, ne? Wie auch immer der dann aussieht. Mhm. Und wenn er ist, zusammen abschimmeln oder dumme Witze machen, dann ist das super. Aber auch sowas wie, wir haben gerade eine Baustelle und es nochmal zu sagen, zu erwähnen, nachzuhaken, zu klären möglichst, wenn nicht, sich dessen bewusst zu sein und nicht zu verstecken. Weil alles, was mich künstlich macht, macht mich auf der Bühne künstlich. Alles, was mich in den Abstand bringt, macht mich krampfig so, ne? Und gerade wenn wir eh schon einen gewissen Anspruch haben an das, was wir gleich darbieten wollen, moderieren wollen, spielen wollen, wie auch immer, da muss es zumindest im Team irgendwie eine gute Base sein.
Und ist ja auch eine geile Chance, also weil wir eben nicht genau wissen, was an einem Abend passiert. Auf genau. Die Bühne zu gehen und zu sagen, ah, guck mal, das bin ich heute, das ist das, was mich gerade beschäftigt hat und jetzt habe ich mich aber nochmal geärgert und oder so. Und jetzt steht es irgendwie im Raum und das kann ja genauso Information für den Abend sein, wie die Inspiration Gurke für die erste Szene. Also, ne, auf eine Art.
Ich fand das übrigens total skurril, fällt mir gerade ein, als ich angefangen habe zu moderieren, 2013 oder so, habe ich angefangen zu moderieren. Also man moderiert ja immer irgendwie auch beim Impro, ne? Das fühlte sich fließend an, aber dieses plötzlich allein zu sein, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe noch nie in meinem Leben Solo-Impro gemacht, das ist auch nicht so mein Gebiet, glaube ich, weil ich sehr von den Menschen abhängig bin und die auch brauche als Resonanzraum auf der Bühne, sowieso. Aber dieses, ich habe irgendwie, bin vorbereitet, habe einen groben Fahrplan oder muss sogar einen sehr konkreten haben und dann ab auf die Bühne und damit nur ich und Publikum da. Also irgendwann kommen vielleicht Interviewpartner und so weiter, aber generell bin ich alleine auf der Bühne. Das fand ich nochmal so irre, da einfach nur mit sich selbst gut zu sein und zu sagen, so, ich behaupte jetzt mal, Leute, dass ich das richtig gut kann.
Ja, es ist eine andere Herausforderung auf jeden Fall. Mhm. Ich glaube, du moderierst auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel mehr als ich und bist öfter in dieser Situation. Ich habe oft das Gefühl, in den Situationen, in denen ich moderiere, dass ich kurz vorher eben doch oft nochmal so ein Teamgefühl habe. Also weil ich zum Beispiel oft, wenn ich mit der steifen Brise unterwegs gewesen bin, Prä-Pandemie und mit denen irgendwie eine Tagung begleitet habe und da moderiert habe, dann hatte ich vorher Leute, die sagen, komm auf jetzt, ne, wir sind da. Aber auf der Bühne selber, klar, da ist es dann halt, da sind es halt dann wirklich die Menschen, vor denen man spricht, wo man sich das irgendwie holen muss, den Kontakt. Also ich hatte echt auch schon Situationen, in denen ich echt geschwommen bin, vor Leuten. Mein TED-Talk, den ich gehalten habe, da bin ich fast gestorben, während ich den gehalten habe, weil ich habe niemanden gesehen. Es war super dunkel im Publikum und ich habe echt das Gefühl, ich spreche gegen eine Wand und ich kann keinen Kontakt zu denen aufbauen. Also das ist mir durchaus schon passiert. Also ich bin damit auch schon echt baden gegangen so.
Ja, wow, auch gerade wenn es ins Nichts geht, ne, wenn man kein wirkliches Publikum hat, das finde ich jetzt auch so, diese Kameraarbeit, das ist nochmal vor der Kamera zu moderieren oder auch Vorträge zu halten, finde ich auch nochmal richtig, richtig special.
Total.
Ja, ich finde es, also ich erinnere mich noch, wie ich mal meine erste richtig oder eine größere Moderation, wo ich wirklich auch niemanden hatte, der mich, den ich noch so kenne und so, sonst war es in irgendwelchen Zusammenhängen. Ich habe die IT-Strategietage in Hamburg mal moderiert, also auch mir ein total fachfremdes Thema. Mhm. Und vor mir saßen 800 Menschen in Anzügen so und ich bin auf diese Bühne und dachte so, jetzt muss ich aber irgendwie erstmal bestehen. So, das fand ich schon, also es ist auch super cool, nach so einer Moderation danach wieder Impro zu spielen. Da kommen wir ein bisschen auf das zurück, was ich so daran liebe, diese Vielfalt zu haben.
Ja.
Dass man mal diese alleine Energie total genießen darf oder sich durchrackern muss. Da im Fokus zu stehen auch oder Gastgeberin zu sein auf so einer Bühne und dann wieder im Team völlig sich reinzuschmeißen in Stories und Erfinden und Figuren. Das finde ich echt total großartig. Genauso wie im Training von außen drauf gucken zu dürfen so und nochmal so eine pädagogische Energie freizusetzen. Das ist echt, die Vielfalt macht es echt aus und das eine bereichert irgendwie immer das andere, finde ich. Das ist so geil an dem Job.
Du bist schon auch wirklich so eine, also du bist eine Trainerin aus Leidenschaft, das kann man schon sagen, gell?
Also hättest du mich am Anfang des Podcasts mal gefragt, wolltest du mal eine Trainerinnenpause machen, dann sage ich ja.
Ach echt, ja?
Ja, tatsächlich, ja. Und ich habe das auch vor 2 Jahren bewusster runtergeschraubt. Also ich hatte davor so eine Phase, wo ich irgendwie ohne Ende eigentlich trainiert habe und halt speziell Impro-Ensembles so und auch Einzelcoaching. oder auch als andere Lehrerin, Fortbildung, also eigentlich überall. Und ich habe ja in Hildesheim so ein Impro-Theater-Schulzweig aufgebaut und das habe ich 15 Jahre gemacht. Und irgendwann dachte ich so, boah, ich weiß gar nicht mehr, ich kann euch ja gar nichts mehr beibringen, ich brauche Input. Mhm. So, ne? Und war so durch und habe auch gemerkt, ich muss jetzt mal weniger machen, weil ich in Routinen rutsche, auch da. So. Und dieser Ehrgeiz, wirklich die Leute vor mir gut zu sehen, gut zu erkennen, was können die brauchen, wie kann man denen guten Schwung geben, wie können die da Lust drauf kriegen und so, das hat mich immer mehr ausgelaugt, weil gefühlt schon ganz viel gesehen und ganz viel gemacht. Und ich finde es immer dann spannend, wenn ich während des Prozesses auch neue Sachen entdecke, also gar nicht so mit Schema da reingehe, so. Und da habe ich gemerkt, ich rutsche in Routinen.
Ja.
Also, wenn du mich fragst, ne, aus Leidenschaft auf jeden Fall, aber es braucht auch noch ein bisschen Pause, habe ich das Gefühl. Ich habe mich ein bisschen übertrainiert. Deswegen mache ich das jetzt eher so, also jetzt war ja auch Pandemie, ich habe mich dagegen entschieden, Online-Impro-Unterricht zu geben. Das passte aber eher auch in mein Grundgefühl, aber auch, dass sich das online für mich, was wie ich sonst arbeite, überhaupt nicht übertragen lässt, weil ich überhaupt kein Storytelling groß unterrichte, sondern andere Dinge. Genau, das hat also da irgendwie reingepasst, aber es ist auch so, das eher ab und zu gezielt zu machen und dann die Lust zu behalten.
Ja, die Lust behalten, mein Gott.
Die Lust behalten, ja.
Eine Lebensaufgabe ohne Scheiß.
Verdammt. Aber echt, und ich glaube, dass sie dann auch wieder kommt. Also ich merke es schon, wenn ich jetzt mal ab und zu auch schon, auch als ich diese Pause gestartet habe, also es war jetzt keine offizielle Pause, für mich selbst so ein bisschen da öfter auch mal Nein zu sagen. Als es weniger wurde, hatte ich das Gefühl, oh, jetzt wird es auch qualitativ wieder besser. Es gibt mir mehr, ich kann mehr geben. Ich habe mehr Spaß, das wieder neu zu entdecken auch und so andere Sachen zu entdecken. Ja.
Du, aber das kann ich schon echt total nachvollziehen. Also jetzt in dieser Spielpause, die ich gemacht habe, wobei ich ja wirklich auch, ich habe ja Pause von allem gemacht. Ich habe nur noch Impro für Geld gemacht und den Rest.
Sehr gut.
Und das ist ja gar nicht so viel, was man da so machen kann. Nee, also ich habe, aber gerade beim Spielen ist mir auch aufgefallen, ich habe ja mit euch mit den Stereotypen die Online-Show gespielt im April.
Ja, Close-Up.
Close-Up. Ja. Und hatte da richtig Lust drauf und es war ein Moment, wo ich wirklich so gemerkt habe, ach cool, so fühlt sich das an, wenn man so sofort merkt, geil, habe ich eigentlich Bock drauf. Und dann eben, weil es nicht in der Masse passiert und man nicht nur jede Show spielt, ja, um der Show willen und dann auch so viel, auch so ein Rattenschwanz dranhängt. Also das ist natürlich, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei den Göttingen oder auch in Bielefeld mit den Stereotypen, aber es ist halt schon viel Orga, was auch so anfällt, oh, um sich diese Shows total zu ermöglichen und so und Werbung und Gedöns und da einfach sagen zu können, oh, ich mache jetzt mal eine Show, weil ich Bock da drauf habe, voll schön. Also insofern kann ich das total gut nachvollziehen, so was du sagst mit, wenn man sich diese Pausen gönnt, dass man dann auch ganz bewusst wieder Lust kriegt auf einzelne Sachen so.
Sagt man das nicht auch bei Paaren, wenn die irgendwie der Sexdrive raus ist? Dass man sagt, so, jetzt erstmal enthaltsam sein, damit sie wieder Lust aufeinander kriegen, Lena.
Also ich habe das noch nicht gehört, Nele, aber ich merke es mir auf jeden Fall, wenn dieser Fall eintritt, damit ich da direkt mal die... Ich meine, du hast ja auch eine Show, Couples, du musst dich ja auskennen auf jeden
Richtig.
Fall mit Paaren und Paartherapie und diesen Dingen. Und ich werde mir das jetzt merken, Fall. Auf jeden Fall.
Merkt ihr das?
Erstmal den Ofen komplett ausmachen.
Ja, dann zündet er sich selbst wieder. Ne? Ey, das ist total platt gesagt natürlich. Aber ich finde, wir sollten mehr Vergleichnisse machen zu Sex und Impro. Das ist sowieso super. Wir reden doch die ganze Zeit von Sparkeln und was einen so aufregt.
Ja.
Aber es passt schon. Es braucht ja einen bestimmten Erregungszustand, verdammt nochmal.
Ja, das stimmt echt. Und also das stimmt total. Also das Gefühl, auf die Bühne zu gehen und alles ist im Fluss und alles ist gut und es macht Spaß, das ist schon echt, das ist unbezahlbar. Und wahrscheinlich ist es auch cool, dass nicht jeder Abend so ist, weil dann bräuchte man halt einfach die nächste Stufe dafür, ne? Also,
weißt du, was jetzt echt schwierig ist?
Was denn?
Ich höre jetzt nur auf dem Sexohr zu.
wir kennen ja alle Schulz von Thun, die fünf Ohren. Was war's? Appell, Beziehung, auf jeden Fall das fünfte ist auf jeden Fall das Sexohr. Das haben wir alle und in dem hören mir immer nur die Schweinereien raus. Ist ja ganz klar.
Jetzt habe ich's, ja.
Ja.
Entschuldige.
Die nächste Stufe beim Impro-Spielen. Jetzt habe ich eh meinen Faden verloren. Es macht aber auch gar nichts. Ist egal. Wir können uns auch einfach direkt über Sex unterhalten.
Ja. Sehr gerne. Ich habe ja viel getindert im letzten Jahr, ne? Da müssen wir mal gucken, ob wir das später im Podcast lassen.
Ich habe noch nie getindert. Ich bin gerade, ich bin in eine Beziehung gerutscht. Zu dem Zeitpunkt, als Tinder gerade so richtig groß wurde, glaube ich, und auch viel genutzt wurde. Ich hätte das gerne mal ausprobiert, wirklich einfach mal, um das zu erleben, wie das so ist, weil ich habe das Gefühl, das ist echt, das ist so eine, also für so viele Menschen so eine Normalität geworden oder so eine, ja, so was ganz Normales, und ich kann da gar nicht mitreden.
Im Bereich
Tinder. Also, das ist, vielleicht könnt ihr es ja trotzdem einfach machen.
Ich glaube nicht.
Ein müdes Lächeln erreicht mich hier.
Ich glaube nicht.
Na, du kannst es ja als Impro-Task vorausstellen. Was ich nämlich echt cool finde daran, unabhängig davon, dass natürlich Flirten und so weiter alles super ist, finde ich das ja mega gut, einfach so Blind Dates zu haben. Es ist ja nicht wirklich blind, aber irgendwie schon. Du hast irgendwelche Fotos und Informationen über einen Menschen. Vielleicht telefonierst du mit dem, wie auch immer, aber dann trifft man sich. Und ich finde das wirklich cool, weil man gewöhnt sich da dran. Und das ist auch ein bisschen für die Bühne gut, glaube ich, zu sagen, also ich sage jetzt nicht Leute, wenn es improvisieren nicht mehr klappt, geht Tindern. Vielleicht ist das mein Tipp für dich, Lena.
Vielleicht sollte ich wirklich mal da Rücksprache halten und gucken, ob ich es vielleicht mal ausprobieren kann. Aber es ist witzig, dass du das sagst, dass man da auch so eine, also dass man damit so mehr comfortable wird im Laufe der Zeit. Ich hatte einmal ein Date, also einmal wirklich so ein Date, wo ich mich, bei diesem einen Mal, da habe ich mich so überwunden, da war ich, weiß ich nicht, 19 oder was, und habe ich so einen Typen, den ich süß fand, gefragt, ob wir halt was trinken gehen wollen irgendwann mal. Dann hat er ja gesagt, sehr zu meinem, wirklich, ich war sehr überrascht. Und ich war so schlimm nervös, und es war wirklich bestimmt, das war dann echt noch nett am Ende, aber ich habe eine Stunde gebraucht, um mich selbst zu überwinden und nicht die ganze Zeit irgendwie blöd zu lächeln. Ich habe dann so richtig gemerkt, dass mir dann die Backen so wehgetan haben irgendwann, weil ich so bemüht war irgendwie.
Hallo. Warst du aber nicht im Flow.
Ich bin total freundlich, und ich zeige sie, indem ich einfach nicht aufhöre zu lächeln.
So. Aber wir sind wirklich ein bisschen beim Impro, Lena. Weil, was ja passiert ist, man hat wieder einen bestimmten Anspruch, ne? Man will gefallen, so. Mhm. Das finde ich wirklich, und man muss mit dem Menschen ja eigentlich mitgehen, wer da gerade ist, wie er einem da begegnet. Ach, jetzt, ja, ist anspruchsvoll.
Ja,
ne? Ich finde das wirklich spannend. Also, Dramaturgie eines Dates hat auch ein bisschen was von der Dramaturgie von so einem Auftritt. Und auch, ob man sich eine gute Zeit macht. Mhm. Das finde ich so cool zu merken, je mehr ich im Dating-Business bin, und es macht ja auch einfach Spaß, zu gucken, okay, das ist jetzt, also zum einen ist es schön, weil du kannst dein Rollenspektrum erweitern, weil du viele Menschen kennenlernst, du kriegst neue Blickwinkel so, ne, aus dem Leben, woher kommen die so, wir sind ja auch alle ganz schön in unserer Bubble unterwegs. Aber dann finde ich es auch wirklich cool zu gucken, wie kann ich mir eine gute Gesprächszeit machen gerade? Vielleicht passt es nicht auf irgendwelchen bestimmten Ebenen, aber wie kann ich denn ein schönes Gespräch führen mit diesem Menschen jetzt gerade? Wie kann ich den wo abholen? Also und dadurch natürlich für mich auch eine gute Zeit machen.
Ja, das finde ich einen total coolen, das finde ich echt einen coolen, eine coole Herangehensweise. Nicht nach 5 Minuten zu sagen, okay, mit uns beiden, das wird nichts. So, jetzt klinke ich mich mal irgendwie aus und gucke, dass ich hier möglichst schnell die Biege mache. Stimmt eigentlich, ne? Das ist natürlich auch die Zeit, die man dann verliert, die man auch einfach, vielleicht in der man irgendwie Spaß hätte haben können oder einfach, ja, oder was lernen über jemanden oder so.
Total. Mhm. Und da sind wir doch, genau, ich finde, also es ist ein bisschen ein erzwungener Vergleich, aber ich finde, das gilt auch für die Improbühne. Wenn du merkst, du bist aufgeregt und es läuft irgendwie nicht so, wie du denkst, dann okay, wie kann ich mir jetzt eine richtig geile Zeit hier gerade machen? Mhm. Jetzt mal ganz kurz innehalten. Was ist denn jetzt mein Repertoire hier? Mhm. Ich habe diesen Menschen, der mich die ganze Zeit blockt. Ich habe ein Publikum, was keinen Bock hat. Was ist noch übrig? Ah, ich, toll. Los geht's! Oder so. Also, ja.
Ja, aber was du sagst, ist natürlich total wahr. Ich muss, glaube ich, erstmal also weil du das eben angesprochen hast mit dem gemocht werden wollen, ich muss natürlich das erstmal ein Stück weit überwinden, damit ich vielleicht diese Herausforderung annehmen kann, zu sagen, hey, mit jedem eine gute Zeit, oder? Mhm. Weil wenn ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, zu gucken, wie wirke ich jetzt eigentlich gerade, ist das natürlich tödlich, wie auch beim Impro, ne? Ist ja exakt genau dasselbe, wenn ich damit beschäftigt bin, zu denken, wie kann ich jetzt wie eine möglichst gute Impro-Spielerin jetzt gerade hier rüberkommen. Und ich glaube echt, we've all been there, ohne Scheiß. Also ich hatte so gerade so mit Anfang 20 mal so eine Phase, wo ich irgendwie dachte, ich muss der Welt beweisen, ich bin eine geile Impro-Spielerin.
Auf jeden.
Nicht die schönste Zeit meines Lebens, echt. Ja, also, aber gemocht werden ist immer noch ein Thema. Also das merke ich echt total.
Ist es ja auch. Und gerade als Impro-Spielerin, Schauspielerin für Impro-Theater oder Schauspieler auch, ach, es mischt sich ja so verdammt, ne? Es ist einfach nicht klar, dass die Regisseurin mir diese Rolle gegeben hat, ich dieses Drehbuch auswendig gelernt habe und inszeniert wurde, wo auch Nele durchblitzt, aber sie spielt halt diese Figur oder sie wurde halt so inszeniert. Sondern verdammt nochmal, das bin halt ich. So, es bin ich, die diese Entscheidung trifft, die einen mutigen oder einen crazy Impuls hat auf der Bühne. Und was sagt das eigentlich über mich, über meine Psyche aus? Und auch, wie gehe ich mit den Leuten um? Oder bin ich super dominant auf der Bühne und so weiter? Es ist, man macht sich ja auch ein bisschen nackig, und es ist einfach viel mehr ich als in anderen Schauspiel, Bereichen, würde ich jetzt mal behaupten.
Nele, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, Schauspielerin für improvisiertes Theater. Ist das was, was du dir selber als, also in Anführungsstrichen, Label gibst? Oder sagst du, ich bin Schauspielerin, Punkt?
Ja, da krankt es so ein bisschen. Da hast du genau ins Bienennest gestochen. Also ich finde, alle meine Bereiche, in denen ich arbeite, ne, Moderation, Schauspiel, Training, die können nie so alleine stehen, weil sie nicht beschreiben, das, was ich da tue, weil ich das Gefühl habe, es ist super spezifisch, was ich mache. Wenn ich jemand sage, ich bin Moderatorin, dann denken die meisten an Fernsehen. So, das stimmt dann auch schon mal nicht. Und ähnlich ist es mit Schauspiel. Wenn ich sage, ich bin Schauspielerin, dann haben die meisten Menschen ein Bild davon, dass ich am Theater arbeite und bei der Ernst Busch gelernt habe. Also, wenn sie viel von mir halten. Und bei Trainerinnen ist es irgendwie ein bisschen offener. Aber dann denken auch viele an so... weiß ich nicht, an Menschen, die auch Speaker sind vielleicht, weil das Wort so klingt. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, immer mal wieder das zu erweitern, zu sagen, ich bin Eventmoderatorin und ich bin Schauspielerin für Improvisationstheater. Und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen daher, dass ich denke, ich bin ausgebildet für Improvisationstheater. Das ist mein Gefühl. Ich bin nicht ausgebildet für Umgang mit Text. Bin ich einfach nicht. So, ich habe im Sommer einen Film gedreht, einen Kurzfilm, ganz spannendes, tolles Projekt und es hat total Spaß gemacht. Aber ich merke auch, wow, da bin ich wirklich nicht zu Hause. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich kann da immer noch Dinge lernen, aber ich bin dafür nicht ausgebildet. Und ich habe Kulturwissenschaften und ästhetische Praxis studiert und in dieser ästhetischen Praxis steckt ja schon drin, dass ich ganz viel praktische Erfahrung gemacht habe, auch im Theater. Trotzdem bin ich keine ausgebildete Schauspielerin im klassischen Sinne, so, ne? Machst du keinen Unterschied?
Ich versuche keinen mehr zu machen, tatsächlich. Ich kann total nachvollziehen, was du sagst und es ist ja bei mir eine ganz ähnliche Nummer. Also ich bin ausgebildete Sprechkünstlerin, das heißt, ich habe gelernt, Prosa und Lyrik auf der Bühne zu rezitieren. Das heißt, ich habe ein bisschen Textarbeit natürlich, also nicht ein bisschen Textarbeit, sondern ich habe Textarbeit gemacht, 5 Jahre lang in meinem Studium, aber eben also nicht dramatisch, sondern Prosa und Lyrik, so. Und es fühlt sich immer ein bisschen falsch an zu sagen, ich bin Schauspielerin, eben genau aus dem Grund, den du auch benannt hast. Die Leute haben ein Bild von, die hat irgendwo studiert an einer staatlichen Schule und ist jetzt vielleicht beim Fernsehen. Also Leute, die in irgendwelchen Soaps mitspielen, sind eher Schauspieler als ich, so. Ohne jetzt zu sagen, zu wollen, Soaps sind irgendwie schlecht oder so, aber es ist...
Nee, es ist ja in all dem keine Wertung, ne? Es ist nur, wir werden spezifischer, finde ich. Wir befinden uns im Spektrum Schauspiel, so. Das ist das Forum, in dem wir hantieren und dann gibt es da verschiedene Ausrichtungen, so. Das heißt, erstmal sage ich auch, ich bin Schauspielerin, aber ich werde dann halt präziser, was für eine Art Schauspiel ich mache, weil das mache ich wirklich hauptsächlich, ne?
Ich habe manchmal das Gefühl, ich mache es ein bisschen klein, indem ich den Nachsatz dazu sage, ich bin Schauspielerin für improvisiertes Theater, weil ich schon auch glaube, also dass es letzten Endes wurscht ist, ob ich mich mit was Improvisiertem auf die Bühne stelle oder ob das Texttheater ist, weil es ist beides ein Handwerk und es ist unterschiedlich. Und wie du sagst, klar, ich bin eher ausgebildet für Improvisation, aber letztendlich, finde ich, sollte es wurscht sein. Und manchmal habe ich nämlich auch das Gefühl, dass wir als Impro-Theater-Szene auch Improvisation als Entschuldigung benutzen, um Dinge zu tun, die nicht hundertprozentig durchdacht sind. Zum Beispiel, wenn ich mir eine Show angucke und jemand spielt vorher Charade mit dem Publikum oder sowas, kann ja so ein Warm-up sein, so ein nettes, dann hat man aber die Plakate nicht vorbereitet und dann sagen die Leute auf der Bühne, oh Mensch, ist ja improvisiert, wir improvisieren hier alles. Ich denke, aber das ist eigentlich, das ist ein Quatsch. So, also,
das ist total Quatsch, finde ich auch. Aber ich finde, du benennst unterschiedliche Dinge. Also wenn ich jetzt sage, ich bin eine professionelle Schauspielerin für Improvisationstheater oder improvisiertes Theater, dann sage ich das voller Stolz und denke, ja, es ist eine total junge Kunstform so noch, eine junge Theaterform und ich möchte, dass das Anerkennung findet. Und dann bin ich nicht die Plakate nicht vorbereitet hat. Wahrscheinlich mache ich die Plakatnummer noch nicht mal. Aber das ist also eine wichtige Ausrichtung. Ich habe nämlich eher andersrum das Gefühl, dass wenn ich Schauspieler, dann verstecke ich das Improvisation und das mache ich einfach hauptsächlich und sage eher so, ja, geil. Und dann, ja, das braucht immer eine Erklärung. Es braucht jedes Mal eine Erklärung, was ich da mache, wie du erfindest alles selbst und aha und da könnte ich das auch und keine Ahnung. Oh, gibt's ganz viel. Der Klassiker, den kennen wir ja alle auch. Dass dann Leute sagen, ah, Impro-Theater mag ich nicht. Und dann brauchst du wieder eine Erklärung, dass es da auch Unterschiede gibt und so innerhalb der Form. Aber so ist es. Dafür fighte ich dann, das zu erklären. So, Weil ich kann eben nicht dasselbe. Ich kann nicht, du kannst mich nicht auf die Bühne stellen und sagen, so, hier ist der Text, das ist Medea, los geht's. Kann ich nicht. Du kannst aber die Frau, die das spielt, auch nicht auf die leere Bühne stellen und sagen, so, jetzt improvisier mal schön. Das ist einfach ein unterschiedliches Handwerk, was ich gelernt habe. Auch wenn die Base an Gefühlsausdrücke, wie gehe ich um, was gibt's für Techniken und so dieselben sind. Aber das ist für mich nicht dasselbe.
Also, ich würde jetzt mal folgende These in den Raum stellen.
Bitte.
Je, ich sag jetzt mal, professioneller und erfahrener eine Impro-Spielerin ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man die auch in eine geskriptete Produktion setzen kann und die da die Möglichkeit hat zu brillieren oder einfach gut zu sein, was auch immer gut dann heißt. Weil wir natürlich auch also beim Improvisieren, es ist ja ein komplett anderer Prozess. Du bist ja nicht alleine als Schauspielerin auf der Bühne. Du hast eine Regie, du hast Leute, von denen du abnimmst und all diese Dinge. Ich würde denken, dass das geht. Ich glaube das sehr. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass auf einem professionellen Level die Grenzen immer viel mehr verschwimmen. Also auch wenn jemand sehr, sehr gute Schauspielerin ist oder ein sehr guter Schauspieler für Texttheater, dass diese Person es auch auf einer Improbühne leichter haben wird als jemand, der sich so durchlaviert beim Texttheater, der also vielleicht nicht der beste Schauspieler ist. Was sagst du zu meiner These?
Ich finde es eine gute These, weil man sich gut an der abreiben kann. Das ist eine gute These. Ich bin nicht deiner Meinung, glaube ich, weil ich so, also es ist sehr komplex, finde ich. Aber es gibt die professionellen SchauspielerInnen, die eh schon toll improvisieren, so, weil die so an ihre Arbeit rangehen. Dann denke ich, ja, geil. Und es gibt die SchauspielerInnen für Improvisationstheater, die einen super schnellen Zugang kriegen, einen Text einfach spielerisch mit dem umzugehen, so. Aber ich finde wirklich, das ist ein anderer Muskel. Es ist ein anderer Muskel. Also wenn ich, also ich kann vielleicht sonst nur von mir sprechen, aber wenn ich einen Text vor mir habe, du hast ja viel Begegnung mit Text, ich wenig. Wenn ich einen Text vor mir habe, dann ist der mir fremd, so, weil nicht aus mir entsteht. Und ich bin so gewohnt, dass die Sachen aus mir entstehen, dass ich mit diesem Text erstmal lernen muss, umzugehen. Mhm. Und das Handwerk habe ich einfach nicht. Und ja, ich kann, glaube ich, gut ein Gefühl, ich kann mich in Situationen reindenken, wenn mir jemand sagt, was es so braucht und so, glaube ich auch, dass das schneller geht, als es, wenn es ein Amateur macht, das glaube ich auch. Aber der Umgang mit Text ist so ein unfassbar anderer als ein Schöpfen aus mir selbst, ein Selbstentwerfen. Glaubst du nicht?
Doch, ich glaube das schon, dass der Prozess ein anderer ist. Ja, ich glaube, dass es länger dauert. Ich glaube, dass es länger dauert, wenn sich Nele Kiesling irgendwie in den Text reinfuchsen muss. Und ich glaube auch, dass es alleine nicht unbedingt funktioniert, sondern dass es Hilfe braucht, ob das jetzt durch einen Coach ist oder ob das durch eine sehr gute Regie ist. Die ist ja auch die Aufgabe einer Regie, ne? Das natürlich auch mit rauszuholen.
Ja, aber du hast ja eben gesagt, es geht um die Professionalität des Schauspielers, der Schauspielerin.
Ja.
Und das widerspricht ja schon dabei, ich mehr Hilfe brauche sozusagen. Ich habe es halt nicht automatisch in der Hand.
Naja, also eine professionelle Impro-Spielerin ist ja nicht zwingend auch eine professionelle Schauspielerin. Das sage ich nicht. Aber ich sage nur, dass eine professionelle Impro-Spielerin, Gott im Himmel, wenn sie auf einer Schauspieltextbühne steht, wenn sie eine gute Anleitung hat, auch die Möglichkeit, dadurch, dass sie aus diesem anderen Bereich kommt, da auch eine gute Arbeit zu machen.
Und andersrum würdest du es genauso sagen?
Ja,
also, dass auch
schon.
Schauspieler, die sonst mit Text, wenn die sehr professionell sind, sehr gut sind in ihrem Fach, dass die gut improvisieren können.
Mit einer entsprechenden Anleitung, mit einem entsprechenden Durchführen und an die Hand nehmen. Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich glaube, dass ein richtig guter Impro-Spieler, wenn der auf einer Bühne steht, mit einem professionellen Schauspieler, unser Handwerk ist ja, zu lernen, den anderen gut aussehen zu lassen und dem das zu geben, was der braucht, um sich wohlzufühlen. Und ich glaube ja eben, dass wir alle eigentlich gut improvisieren können. Es kommen nur diese ganzen Schichten drauf von, ich muss irgendwie gucken, dass ich geil ausschaue und deswegen bin ich super witzig oder ich darf nichts falsch machen und deswegen blocke ich alle diese Dinger. Wenn man das als Impro-Mensch schafft, dem anderen das Gefühl zu geben, dass er das nicht braucht. Und dann ist die Person auch noch ein guter Schauspieler für Texttheater und hat diesen reichen Schatz an Emotionalität und Reagieren und Abnehmen vom anderen. Ich glaube, das kann geil sein. Und ich habe es auch schon gesehen. Also ich habe durchaus schon Shows gesehen, die ich, zum Beispiel Messing with a Friend, habe ich damals gesehen, diese Show mit Susan Messing, also vor 1000 Jahren in Chicago, die da mit einem Schauspieler gespielt hat. Und da habe ich nicht mehr gewusst, wer von den beiden jetzt eigentlich aus dem Impro kommt und wer nicht. Ich dachte, ach geil, so kann das aussehen. Cool.
Und da hatte die Schauspielerin eine Impro-Schauspielerin zur Hand.
Ja, genau. Susan Messing als Impro-Frau. Mhm. Das Konzept ist, dass sie mit Leuten spielt, die aus dem Schauspiel kommen, aber nicht aus dem Impro. Ich hoffe, das stimmt. Falls es nicht stimmt, dann können Leute da ja gerne mir Hate-Mail schicken. Ich glaube, dass das das Konzept war. Also zumindest weiß ich, dass sie an diesem Abend auf jeden Fall mit jemandem gespielt hat.
Ja, richtig tolle SchauspielerInnen für Improvisationstheater können ja natürlich auch klassische Schauspieler, ach, wir brauchen irgendwelche Namen dafür noch, anders wirken lassen. Und andersrum wahrscheinlich auch. Mhm. Das kann gut sein, auf jeden Fall, dass das miteinander ist. Aber ich glaube wirklich blanko, das ist jetzt sehr schwarz-weiß, würde ich sogar eine Gegenthese entwerfen. Würde ich sagen, stell blanko einen Schauspieler auf einen sehr, sehr guten Schauspieler in der klassischen Ausbildung alleine auf die Bühne, der gerät in Panik mit einer Vorgabe und los geht's. Also Panik ist jetzt groß gesagt, aber wird einen anderen Druck erfahren als sonst. Und gib einer sehr guten Schauspielerin für Impro-Theater einen Text und sag so, du hast jetzt eine halbe Stunde, pfeifst du den rein und dann sprichst du den vor, dann wird die auch in Panik geraten oder der. Und es wird nicht so gut sein, weil die Leute nämlich strugglen mit dem Scheiß, der da halt dranhängt, weil es überhaupt nicht gewohnt ist, damit umzugehen. Kein Handwerkszeug. Und wir lernen einfach beim Improvisieren Handwerkszeug und das haben andere Menschen nicht. Und genauso geht es im Umgang mit Text. Und ja, klar, dementsprechend abgeholt, eingebildet, gecoacht und so weiter, mega. Wenn du dann noch die entsprechenden Skills hast, das glaube ich auch. Aber rein pur ausgesprochen finde ich wirklich, dass innerhalb dessen zwei ganz unterschiedliche Stränge sind.
Ja, das überzeugt mich. Ich gehe damit. Also wenn man dieses...
ist sehr schwarz-weiß, aber so runtergebrochen.
Nee, aber so runtergebrochen auf, so wie du es eben beschrieben hast, glaube ich, dass das stimmt. Ich glaube, dass es das Potenzial hat, sich extrem zu bereichern.
Absolut. Das glaube ich auch. Unbedingt sogar. Ich finde das wundervoll, wenn das einander greift. Und es gibt ja immer mehr Konzepte, die auch in Theatern greifen. So, ich habe mit Marvin zusammen, mit den Stereotypen, haben wir mit Schauspielern zusammen ein Konzept entwickelt. Schauspieler in dem Fall. Haben auf der großen Bühne improvisiert. Und das war ein wundervoller Abend mit ganz viel Überraschung. Auch für mich, wie geil ist das, als jahrelange Impro-Spielerin so überrascht zu werden mit, oh fuck, das ist jetzt in eine ganz andere Richtung gegangen. Und man muss auch auffangen und einbetten. Und dadurch gibt es aber ganz großartige neue Richtung und Überraschung. Ne? Mhm. Und das ist auch spielerisch, von jemandem abgeholt zu werden, der wirklich da auch einfach ein emotionales Handwerk vielleicht nochmal anders beherrscht, sobald er entspannt ist. Fantastisch. Also ich glaube, diese Mischformen sind echt im Kommen. Auch hier in Göttingen gab es gerade, wo Schauspieler improvisieren müssen. Und es ist im Kommen so, das mehr durchblitzen zu lassen, dass es ineinander geht. Mehr Kontakt zum Publikum, habe ich auch das Gefühl. Also es hat ist ein Riesenpotenzial, dass das auch an Theatern endlich landet. In Mischform, aber auch als Kunstform an sich. Ne?
Total. Und es ist natürlich auch wahr, dass das Impro-Theater nicht nur einen Wert haben sollte, wenn man irgendwie noch einen klassischen Schauspieler reinschmeißt. Also das, sondern
nein,
das ist auch geil
wäre,
wenn einfach improvisierte Formate von Leuten, die eine Vision haben und eine Idee und für was brennen, dass das auch einfach für sich stehen kann. Ich finde es auch, ich glaube, wir haben uns da schon mal drüber unterhalten, Nele, vor Ewigkeiten, aber das auch ein bisschen schade ist, dass oft, also wenn Impro-Theater dann eben in so einem Kontext gezeigt wird, dann eben oft eine Mischform passiert. Also man muss dann halt auch mit dem Cast vom, also mit dem Ensemble von Theater XY spielen und es dann schwieriger, selber seinen Scheiß da halt zu machen. So. Das finde ich auch schade.
Fall.
Aber das ist natürlich einfach das Problem, dass, würde ich sagen, dass Impro-Theater in den Köpfen so vieler Menschen noch in der Amateurszene verhaftet ist und dass man eben, wie du sagtest, ja, Impro-Theater, das habe ich schon mal gesehen, das fand ich nicht so geil, das waren so 5 Spiele, das habe ich nicht gecheckt und dann haben die irgendwie im ABC gesprochen und das war irgendwie auch nicht witzig und deswegen gehe ich da jetzt nicht mehr hin und vor allem gucke ich es mir nicht an, wenn es im Stadttheater XY läuft, so.
Ja, das braucht, glaube ich, auch noch ein bisschen Zeit, weil ich meine, es gibt so viele Sachen in den Amateurszenen, also ein Hoch auf jede Amateurszene, das ist ja toll, großartig. Es gibt ja auch viele Theater-Amateurszenen und es gibt Bands, die das nicht professionell machen, Musik und so, das passt schon. Aber gefühlt ist es bei der Impro-Theaterform, bei der Theaterform, kennen wenig Leute richtig viele Profis, sondern es kennen mehr Leute viele AmateurInnen so. Und dazu sagen, hey, und das gibt's aber auch, alles gehört dazu. Und deswegen, und da kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, ist es, glaube ich, für mich auch schön zu sagen, ich bin Schauspielerin für Improvisationstheater.
Ja, erschließt sich mir total.
Ja, ist interessant. Es ist echt, weil da ich merke auch immer wieder, dass da auch Menschen aus der Impro-Szene ganz oft anderer Meinung sind als ich. Dass sie eher sagen, und für mich hat das diese Implizierung von, wenn ich eine Schauspielerin bin, dann habe ich was erreicht. Wenn ich eine Schauspielerin für Improvisationstheater bin, naja, da habe ich es nicht ganz geschafft, ne, mit dem Schauspiel eigentlich. Und das krankte in meinem Studium schon so, dass Leute, die die Schauspielschule nicht geschafft haben, haben dann angefangen, Kulturwissenschaften zu studieren. Und ich habe schon immer voller Inbrunst Kulturwissenschaften studiert, weil ich so dachte, ja, das ist der Wert, das ist doch total geil, ey, mit diesem Draufblick auf die Dinge und nicht nur aus dem Innen heraus zu spüren, wie es ist, schauspielerisch zu arbeiten, so.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil es war bei mir ganz genauso im Studium, dass Sprecherziehung und Sprechkunst der Studiengang war für die Leute, die es beim Schauspiel an der staatlichen Schule nicht reingeschafft haben. Und es hat sich, glaube ich, sehr verändert im Laufe der Zeit. Aber als ich angefangen habe zu studieren, war das echt eine krasse Stimmung am Institut. Da waren echt so ein paar Leute, die wirklich sehr traurig waren, hier zu sein. Es war schon abgefahren. Witzig, dass du das auch erzählst, dass es bei dir ähnlich gewesen ist.
Ja, interessant. Mhm. Das ist wirklich interessant. Und es ist bei mir auch so ein bisschen biografisch verankert. Meine Mama war Soufflöse und ich habe zur Grundschulzeit ungefähr hat sie angefangen. Das heißt, ich bin mit dem Theaterleben hier in Göttingen aufgewachsen. So, ne? Im deutschen Theater war sie Soufflöse und ich habe einfach diese Prozesse ganz oft mitbekommen. Ich war mehr im Theater als im Kino. Ich habe das geliebt. Ich habe teilweise Stücke mir 8-mal reingepfiffen. Und meine Eltern haben auf dem Land gelebt und haben immer große Feste gefeiert, damit sie da nicht eingehen, haben immer Leute zu sich eingeladen. Unter anderem gab es dann Theaterfeste. Das heißt, da kamen die ganzen Schauspielerinnen, Schauspieler, Regisseure, alle Dienstleistungen, Requisiteure und so, kamen zu uns aufs Land und es gab große Feste mit Übernachten und Fallerie, Fallera. Das heißt, ich war irgendwie dieser schauspielenden Welt immer sehr nah. Und ich habe ganz oft mitgekriegt, und das fand ich immer ganz schlimm als Kind, wie die gelitten haben, gerade SchauspielerInnen, unter bestimmten Regisseuren waren es vor allem in der Zeit. Und ich habe früh bei mir ein schauspielerisches Talent entdeckt und habe dann ganz schnell geschnallt, boah, das willst du auf keinen Fall, dass dir jemand sagt, was du da zu tun hast. Und ich habe ja, ich habe die richtig, aus Kindheitssicht leiden sehen. Die haben dann, ne, dann gab es auch nochmal einen Schnaps mehr auf dem Tisch abends so und dann wurde geschimpft, so, wo ich dachte, krass, ihr müsst es einfach mit euch machen lassen. Und das war für mich immer etwas, das hat mich wirklich, ich bin generell auch ein ziemlicher Freigeist, sehr, sehr bedrückt so.
Ja.
Und das überträgt sich bei mir manchmal noch ins Heute, wo ich denke, geil, ich bin so einer Kunstform, wo ich echt sehr frei sein kann und ich bin selbstständig und habe das Glück, immer wieder neue Sachen entscheiden zu können, was ich auch machen will. Das ist ein arschgroßes Glück. Und das mag auch ein veraltetes Bild sein so ein bisschen, aber es gibt halt niemanden, der mir sagt, was ich da zeige.
Ich glaube, dass diese Welt auch eine krasse Welt ist. Diese Welt am Theater und also der Druck, den man da ausgesetzt ist, auch wie weit unten man ist in der Hackordnung als einfache Schauspielerin oder also in Anführungsstrichen, ne, einfacher Schauspieler und dann wechselt die Intendanz und du hast keinen Job mehr. All diese Dinge, ne, das ist natürlich einfach, das ist hart und ich finde es auch schön, beim Improvisieren, dass ich mein eigener Chef bin, aber ich merke total, dass ich keinen Bock mehr habe, Chefin zu sein.
Ah, jetzt kommen wir nochmal zu deinem Thema, Lena. Sehr gut. Erzähl doch mal, du willst kein Chef der Story sein? Willst du kein Chef der Story sein?
Das nicht. Also ich will keine Chefin sein. Ich möchte nicht. Also ich habe ja sowohl die künstlerische Leitung vom Festival abgegeben, das wissen, glaube ich, alle, die diesen Podcast schon ein paar Mal gehört haben, und ich habe aber auch ja die künstlerische Leitung vom Kaktus abgegeben. Also von dem Ensemble in Würzburg. Und wollte gerne überall raus aus Leitung, aus Leitungsfunktion, was ganz viele verschiedene Gründe hat. Aber ich habe eine große Sehnsucht danach, in einem ein kleines Rädchen in einem Konstrukt zu sein, was irgendwie eine Art von, also was eine eigene Dynamik entwickelt. Und ich sehe schon auch, dass jetzt ein Theater und da vielleicht ein Engagement zu haben, also nicht, dass mich da jemand irgendwie für irgendwas einsetzen würde, aber wenn, dass das vermutlich dann zu sehr und zu krasse Limitationen sind, weil ich identifiziere mich auch mit dem, was du gesagt hast. Ich mag gerne auch meinen eigenen Kopf durchsetzen und Dinge so nach meinem Gusto zusammenpacken. Aber mein Traum ist es einfach, das mit Menschen zu tun, die komplett als Gemeinschaft ich glaube, ich wünsche mir einfach ganz sehr, inspiriert zu sein und inspiriert zu werden und mitgerissen zu werden. Also, weil ich würde zum Beispiel nicht sagen, der Kaktus reißt mich nicht mit oder so. Also, wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen vom Kaktus auf die Bühne gehe, dann weiß ich, ich habe eine gute Zeit und das ist echt viel wert und es ist ein großes Vertrauen da. Und ich glaube, wir sind gut im Kommunizieren. Es ist, glaube ich, eher so dieses, was ist noch alles möglich? Ich will auch wieder dieses Vibrieren und dieses, und was ist der nächste Schritt? Und vielleicht ist es Skript, ja. Vielleicht ist es Skript mit Improvisation. Vielleicht ist es was Eigenes machen. Whatever. Mhm. Das ist es, glaube ich. Aber eben nicht alleine. Also nicht, mhm. nicht in Führung. Ich möchte mitgerissen werden.
Ja, da sind wir wieder beim Tindern. Du musst wahrscheinlich ein paar Mal in irgendwelche Richtungen wischen und gucken, wer ist dein Match auch, ne? Weil ich finde wirklich, also für mich persönlich steht an erster Stelle, mit was ja. für Menschen arbeite ich und dann auch, was mache ich mit denen und was, genau, wie inspirieren die mich? Wo kommt das Kribbeln, ne? Mhm. Wo geht wieder was los so? Und du sagst ja auch nochmal, so Crossover-Projekte finde ich ja auch mega spannend. Mhm. Also ich habe, dass ich rein Impro-Theater spiele, mache ich echt super selten. Mhm. Das sind meistens irgendwelche gemischten Geschichten wie Impro-Theater trifft Wissenschaft oder ich mache eine ganz bestimmte Fragestellung und so. Also dass man jetzt sagt, wir machen klassische Impro-Show, mache ich eher selten und bin, finde ich, auch mittlerweile zumindest schnell Fahrt. Mhm. Oder es sind, ich spiele mit Menschen, die ich noch gar nicht richtig kenne und finde es mega aufregend, weil ich noch gar nicht weiß, was hier gleich passieren wird oder so. Also echt immer wieder nachzusuchen, wo der Flirt sitzt, ne? Da, wo es aufregend ist.
Ja. Ja, total. Also ich habe gemerkt, dass diese ganze Meißner-Arbeit was ist, was mich mhm. total anfixt und ich irgendwie denke, oh, das checke ich gar nicht. Geil,
so, ich check gar nicht.
So echt unscheiß. Wie geht das denn? Ich weiß ja. nicht, was hier mit mir passiert und ich check auch nicht, ja. was mit den anderen passiert, aber irgendwas in mir wird lebendig. So. Also das ist mhm. echt, merke ich, dass es mich da total hinzieht. Oder ich mache jetzt gerade so einen Workshop, das ist sehr traurigerweise, ist jetzt am Dienstag der letzte Abend bei einem Theater in London, The Cockpit Theater, mache ich einen Kurs, der mhm. heißt Get Your Show Written. Und wir sind da irgendwie 12 Leute, die bei einer echt tollen Frau diesen Kurs machen, wie man halt Stücke schreibt und arbeiten irgendwie an Geil. Ideen und so. Und das macht so Freude. Keine Ahnung, was dabei jemals rauskommt und ob da überhaupt was rauskommen muss, ist vielleicht auch nicht die Frage. Sondern,
Es ist auch dieser Kontrollaspekt, oder? Ist das nicht bei dir auch so? Mhm.
Es gibt kein Bild, das man erfüllen muss.
Ganz genau mhm. so. Und auch wirklich ein bisschen loszulassen. Und deswegen verstehe ich so gut zu sagen, ich gehe auch aus der Orga raus, aus der Verantwortung. Ich will mitgerissen sein. Und mitgerissen werden heißt auch ein bisschen Kontrolle loslassen zu können. Einfach so, ich gebe mich da rein.
Absolut.
Das ist einfach der Knaller. Geht mir ganz genauso. Und ich finde auch, dass es wirklich so cool ist, neue Sachen auszuprobieren, dann schön auf die Fresse zu fallen, gehört auch nochmal dazu, und dann sich davon was mitzunehmen. Ich habe das auch jetzt innerhalb dieses Pandemiejahrs, ist jetzt ein Projekt entstanden, wo ich noch völlig lost bin. Ich bin völlig lost so, habe total Bock drauf, aber ich bin lost. Und das ist ein Projekt, das mache ich mit Janis zusammen, Kafka besagtem, und mit einem Kabarettisten, Fridolin Müller von Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie. Die sind ein richtig tolles, also der hat ein richtig tolles Kabarett-Duo. Und wir drei sind über 10 Ecken zusammengeraten und schreiben jetzt zusammen ein Musiktheaterstück und führen das zu dritt auf. Und wir haben auch schon einen Premierentermin und wir sind gefördert. Es ist mega geil.
Cool.
Es ist wirklich super aufregend.
Das klingt total super.
Ja, Wahnsinn. Und wir lassen halt jetzt Musiktheater, kabarettistische Ansätze und Improvisation zusammen kollidieren im Prinzip auf der Bühne. Und ich finde es unfassbar spannend. Und da sind wir eigentlich auch bei dem, was du gerade gesagt hast, dass das so cool ist, auch innerhalb dessen immer wieder neu zu denken. Mhm. Ich glaube, bei so Crossover-Sachen werden wir dann auch in anderen Feldern erstmal wieder ein bisschen mehr wahrgenommen in der Kunstform. Ich finde, das ist auch eine Chance, in die anderen mit reinzurutschen, indem wir Crossover gehen. Das heißt nicht unbedingt nur, wir bringen jetzt den Schauspielern bei, wie das geht, mhm. sondern den Wert von Impro bei etwas mit einzupflanzen. Mhm. So. Und das finde ich irgendwie einen ganz spannenden Weg gerade.
Das, ja, verstehe ich total, sehe ich ganz ähnlich. Und ich glaube, also auch nochmal wegen diesem, warum sage ich Schauspielerin und nicht, ich bin Schauspielerin für improvisierte Theater. Ich glaube aber, dass das was damit zu tun hat, dass ich manchmal finde, dieses improvisierte Theater, obgleich es meine Kernkompetenz ist, limitiert mich, um eben gerade nicht diese Komfortzone, die Impro-Theater für mich an vielen Punkten ist, zu verlassen. Klar kann ich auch innerhalb dessen mich neu erfinden, aber da bin ich gerade halt an der Wand irgendwie. Ich muss da jetzt drüber klettern und mal gucken, was dahinter liegt so. Und deswegen.
Aber nimm das doch selbstbewusst mit, Lena. Ich finde das total wichtig für alles, was auch in Bedeutung für diese Kunstform. Also auch wenn du dem jetzt müde bist, das ist ja ein Mega-Package. Und wenn du auch sagst, meine Identität ist, ich bin, ne, die Improvisation ist in mir seit, keine Ahnung, du machst das auch, seitdem du 15 bist, ne? Dann ist es doch geil, damit weiterzugehen.
Und dann zu gucken, was passiert. Guck, jetzt habe ich schon wieder voll Lust nach dem Gespräch mit dir. Denke ich, jetzt legen wir los, Lena. Was geht als nächstes? Ach, Nele, wie cool. Ich bin so froh, dass du hier beim Podcast bist, beziehungsweise warst und mit mir gequatscht hast. Das hat echt richtig gut getan.
Mir auch. Ich habe echt lange nicht mehr, ich glaube lange nicht mehr Metaebene gefahren. So, das hat mir auch Freude gemacht. Geil.
Halten wir uns gegenseitig auf dem Laufenden, was unsere Crossovers zu tun.
Auf jeden Fall halten wir uns auf dem Laufenden und wir werden weiter mit unserer Kunst flirten, liebe Lena, oder?
Auf jeden Fall. Tinder für die Kunst.
Tinder für die Kunst.
Das war die German Edition von Making Up with Improv und die letzte Folge vor der Sommerpause. Am 15. September geht es weiter mit neuen internationalen Gästen. Ich freue mich schon sehr, freue mich aber auch ehrlich gesagt auf eine Pause. Und eine Sache, die ich mache in der Podcast-Sommerpause ist, ich gehe zum Würzburger Impro-Theater-Festival. Denn das findet statt vom 8. bis zum 11. Juli. Kommt gerne vorbei, schaut euch Shows an, vieles ist Open Air, alles Corona-freundlich. Checkt gerne einfach mal das Programm aus auf www.improtheaterfestival.de und kommt rum. Wir sehen uns.